Ja, Vater, wir danken dir auch für diesen Morgen. Danke, dass du in unserer Mitte bist und danke, dass wir uns in deinem Namen versammeln dürfen. Herr, um dich geht es heute Morgen, auf dich wollen wir uns fokussieren. Danke, dass du treu bist, dass du uns stark machst, dass du uns Hoffnung gibst und dass wir dich heute Morgen ehren und preisen dürfen an diesem Sonntagmorgen. Amen. Amen, ihr dürft Platz nehmen. Vielen Dank im Lobpreisteam, das auch eingesprungen ist, kurzfristig. Ja. Ich weiß ja nicht, wie es dir gerade eben geht oder ob es euch gegangen ist. So in der Lobpreiszeit, da fühlt man sich so gut, so, dann spürt man so die Gegenwart Gottes und würde da auch noch eine Zeit lang verweilen drinnen. Und dann habe ich den Auftrag, heute Morgen zu predigen und dann auch noch so ein Thema, Gemeinde und du ist nicht perfekt, wir wollen es ja immer perfekt, der Lobpreis muss perfekt sein, die Predigt sollte perfekt sein, die Gemeinde sollte perfekt sein, wir selber wollen perfekt sein. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ich bin immer noch der festen Überzeugung, dass Gemeinde der Lieblingsgedanke Gottes ist. Und vielleicht kennt ihr auch das, dass ihr frustriert manchmal seid, Enttäuschungen erlebt. Und wir denken oder wissen eigentlich, Gemeinde, Kirche soll ein Ort sein, wo wir auftanken können. Wo wir einfach ermutigt werden. Aber nicht immer läuft es ja so, wie wir es uns gerne denken. Vielleicht hilfst du zum ersten Mal in einem Dienst, freust dich, dass du mithelfen konntest und hinterher hörst du, was du alles verkehrt gemacht hast. Und denkst, das mache ich nie wieder. Oder du gehst in deine Kleingruppe voller Freude, aber dann gibt es sinnlose Diskussionen über ein Thema und du gehst gefrustet nach Hause. Ich weiß nicht, ob ich solche Gedanken kenne oder ob das nur mir so gegangen ist. Und dann darf ich aber feststellen, dass die Bibel das kennt, dass Gemeinde nicht perfekt ist. Und das macht mir auf der einen Seite auch Mut, denn wenn Gemeinde nicht perfekt ist, muss ich auch nicht perfekt sein. Auch wenn das manche Menschen dir vielleicht signalisieren, du solltest perfekt sein, aber die Realität ist ja oft eine andere. Wir lesen dann in 1. Thessalonicher 5, die Verse 14 bis 15, das ist so der erste Gedanke. Und da schreibt Paulus an die Gemeinde in Thessalonich: Weiter bitten wir euch, Geschwister, weist die zurecht, die ein ungeordnetes Leben führen. Ermutigt die, denen es an Selbstvertrauen fehlt, helft den Schwachen. Jetzt kommt mein Thema, habt mit allen Geduld. Achtet darauf, dass keiner Böses mit Bösem vergilt. Bemüht euch vielmehr mit allen Kräften und bei jeder Gelegenheit, einander und auch allen anderen Menschen Gutes zu tun. Und ich denke, die meisten von uns haben diesen Bibelvers schon öfters gelesen und vielleicht auch übersehen. Da schreibt doch Paulus, dass es in der Gemeinde Unordentliche gibt. Kleinmütige, Schwache. Das passt ja nicht so in unser Bild, was wir von Gemeinde haben, die ja stark sein soll, die ja schlagfertig sein soll. Aber für Paulus war es nicht untypisch, dass es solche Menschen in der Gemeinde gibt. Und auch uns sollte das nicht verwundern. Und Paulus hat auch jetzt nicht gesagt, dass die Schwachen, die Kleinmütigen und die Unordentlichen keine Christen seien. Er stellt ihr Christsein nicht in Frage. Und deshalb sollten auch wir nicht vorschnell über andere Menschen ein Urteil fällen. Denn das entscheidende Kriterium, ob jemand Christ ist oder nicht, besteht ja in seinem Bekenntnis zu Gott, dass er verstanden hat, dass er Sünder ist, dass er verstanden hat, er braucht Jesus zur Vergebung und dass er erkannt hat, Jesus ist der Sohn Gottes. Und dass ich glaube, dass er für meine Sünden gestorben ist. Also ich muss nicht perfekt sein, ich muss auch nicht einen einwandfreien Lebensstil führen, um Christ zu werden und Christ zu sein. Auch wenn uns das Wort Gottes sehr ermutigt, es zu sein. Und in diesem Text zeigt uns jetzt Paulus ganz konkret, wie man mit den verschiedenen Christen begegnen soll. Und eines wird hier deutlich, wir alle sollen füreinander sorgen. Da bist du und ich gefragt. Die erste Gruppe sind, kannst du die Folie weiterklicken, die Unordentlichen. Also die Unordentlichen, das schreibt Paulus, zumindest in der Lutherbibel, soll man ermahnen. Es geht darum, dass man ihnen zurecht hilft. In vielen Lebensbereichen, wo sie einfach Hilfe brauchen. Das kann mangelnde Erziehung sein, mangelnde Vorbilder. Da geht es so um Lebensbereiche wie Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit und Fleiß und vieles mehr. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht es so, ich mag, wenn man lieber 5 Minuten vor der Zeit irgendwo am Ort erscheint, wie 5 Minuten nach der Zeit. Und ihr wisst ja, ermahnen kann manchmal sehr herausfordernd sein. Gerade wenn der Betroffene es nicht will. Und dann denkt man ja, es wäre einfach, ich sage einfach nichts. Aber die Bibel sagt uns ja sehr deutlich, wir haben Verantwortung vor Gott und füreinander. Was der andere mit meiner Ermahnung macht, ist seine Entscheidung. Und vielleicht ist es ja manchen Menschen gar nicht bewusst, dass er sich nicht richtig verhält, weil er so gewohnt ist. Wichtig ist, jemandem zurechtzuhelfen und ihn nicht zu schubladisieren und zu sagen, der ist halt so. Einfach Schublade auf, Schublade rein, Thema erledigt. Aber wir sollen uns ja umeinander kümmern. Und jeder von uns hat die Aufgabe. Niemand sollte sich da zurücklehnen und sagen, ja super, zum Glück gibt es den Pastor, zum Glück gibt es die Ältesten, zum Glück gibt es Leitungsteam, die werden das schon regeln. In dem Punkt sind wir alle gefordert. Und wichtig ist aber auch für uns, den Dienst von anderen anzunehmen, wenn es uns betrifft. Wie gehe ich damit um, wenn jemand sagt, hey Thomas, mir ist da was aufgefallen? Oder sind wir denn beleidigt und meckern über die anderen? Und was auch wichtig ist, dass wir unseren Denken, unseren Meinen nicht zum Maßstab machen, wie man denken sollte und wie man sich verhalten soll und das auch noch als biblisch tituliert. Also dass man so die Einstellung hat, so wie ich lebe, ist die einzige richtige Möglichkeit, wie man leben kann. Und wenn du es nicht so machst wie ich, dann bist du verkehrt. Dann haben wir in dem Text gelesen auch die Kleinmütigen. Das sind vielleicht Menschen, die Zweifel an ihrer Heilsgewissheit haben. Oder Menschen, die mutlos und verzagt sind. Wir wissen, das Maß des Glaubens ist ja verschieden. Und diese Geschwister sollen wir jetzt nicht ermahnen, sondern sollen uns freundlich ihnen zuwenden. Sie trösten, ihnen Mut machen. In der Grundbedeutung von diesem Wort meint es eigentlich, jemanden sprechen, indem man sich nahe zu ihm stellt. Also dem Kleinmütigen, dem stellt man sich zur Seite. Kennen wir. Wir Männer kennen das, wir Ehemänner. Gott hat uns unsere Ehefrauen zur Seite gestellt. Nicht, weil wir kleinmütig sind, aber weil wir Hilfe brauchen. Und genauso sollen wir mit kleinmütigen Menschen umgehen. Und hier sind wir gefordert, diesen Menschen mit Liebe zu dienen. Wir sollen ihnen besondere Zuwendung zuteilwerden lassen und ihnen keine Vorwürfe machen. Ja, Thomas, warum glaubst du denn nicht? Warum bist du denn so kleinmütig? Hilft mir das weiter dann in der Situation? Sondern ist doch schön, wenn ich Brüder und Schwestern habe, die sich neben mir stellen und sagen, hey, ich bete für dich, ich bin für dich da. Und uns aus dem Wort Gottes auch Mut zusprechen und trösten und einen Arm nehmen. Ein Kleinmütiger braucht Zuspruch und Ermutigung. Und wenn wir doch ganz ehrlich sind, gibt es doch auch Lebenssituationen, wo wir schon kleinmütig waren. Nächster Punkt, den Paulus hier anspricht, die Schwachen. Das können einerseits die Kranken sein, die vielleicht psychisch geschwächt sind oder vielleicht auch wirtschaftlich Schwache. Und diesen Geschwistern dürfen wir uns annehmen und sollen uns ihnen annehmen, denn die Gemeinde ist keine Elitetruppe, sondern eine Gemeinschaft von Gläubigen, die füreinander sorgt. Und wenn wir das tun, dann freut sich Jesus. Denn der findet es viel, ich mache es mal modern ausdrücken, der findet es viel cooler, wenn du dich um die Schwachen kümmerst, wie um die Starken. Ihn interessiert nicht so sehr, wie viele Starke wir kennen, sondern eher, wie viele Schwache wir kennen. Und wir uns ihrer annehmen in der Gemeinde. Und in dieser Diesen kann uns eine große Hilfe sein, geduldig zu sein und geduldig zu bleiben, so wie Gott ja auch mit mir und dir geduldig ist. Und Gott gibt uns eine ausgezeichnete Grundregel, wie wir miteinander umgehen sollen. Und diese goldene Regel gilt nicht nur den Royal Rangers, sondern die gilt uns allen. Die steht im Matthäus Evangelium 7. Vers, im 7. Kapitel, im 12. Vers. Behandelt eure Mitmenschen in allem so, wie ihr selbst von ihnen behandelt werden sollt. Und dann schreibt hier das Matthäus-Evangelium weiter und zitiert Jesus. Das ist es, was das Gesetz und die Propheten fordern. Also ich kann mich ja mal reflektieren und sagen, was würde mir in der Situation gut tun? Wir wollen doch alle freundlich behandelt werden, oder? Dass man nett mit uns umgeht, dass man einander anerkennt, dass man füreinander da ist, dass man weiß, da gibt es Männer, Frauen, Brüder und Schwestern, die für einen beten. Das war so der erste Gedanke von meiner Predigt heute Morgen. Wenn ich euch jetzt eine Frage stellen würde, die ihr sicher beantworten könnt, glaubt ihr, dass es in der Bibel Bibelabschnitte gibt, wo sich so geistliche Männer, Männer, die uns in der Bibel Vorbild sind, dass die auch mal gestritten haben? Glaubt ihr, dass es auch Gemeindesituationen gab, wo die Fetzen geflogen sind, wo es Krach gegeben hat, wo man sich den Konflikt nicht aus dem Weg gegangen ist, sondern sich vielleicht auf gut Badisch die Meinung gesagt hat? Wir alle kennen das Gefühl, doch verletzt und frustriert zu sein. Das kennen alle. So ist auch Paulus gegangen. Da gab es einen richtig großen Streit in der Gemeinde und dann hat es Gott sei Dank eine gute Lösung gegeben. Und Paulus war richtig glücklich über die Situation, dass sie diesen Konflikt gelöst haben. Und dann passiert Folgendes, das können wir in der Apostelgeschichte lesen. Und es steht in Apostelgeschichte 15, 36 bis 41. Nach einiger Zeit sagte Paulus zu Barnabas, lasst uns wieder aufbrechen und die Geschwister in allen Städten besuchen, in denen wir die Botschaft des Herrn verkündigt haben. Wir müssen doch sehen, wie es ihnen geht. Barnabas war damit einverstanden. Nur wollte er auch Johannes mitnehmen, Johannes mit dem Beinamen Markus. Doch Paulus hielt es nicht für angebracht, jemanden mitzunehmen, der sie auf ihrer vorherigen Reise in Pamphylien im Stich gelassen hatte, statt mit ihnen weiterzuziehen und den Auftrag zu erfüllen, den Gott ihnen gegeben hatte. Darüber kam es zu einer heftigen Auseinandersetzung. Also die Bibel zitiert ja nicht, was sie miteinander gesagt haben, aber eine heftige Auseinandersetzung. Und wer den Apostel Paulus kennt, der kann sich vorstellen, ja, der hat sich sehr deutlich ausgedrückt. Dass sich die beiden trennten. Barnabas nahm Markus mit sich und bestieg ein Schiff, das nach Zypern fuhr. Paulus seinerseits wählte sich Silas zum Begleiter und nachdem ihn die Christen von Antiochia den Herrn und seiner Gnade anvertraut hatten, machte er sich auf die Reise. Er zog durch Syrien, Sizilien und überall stärkte er die Gemeinden im Glauben. Also die Ausgangssituation war, es war Frühjahr und der Paulus und der Barnabas haben beschlossen, wir machen eine Missionsreise. Endlich können sie wieder reisen. Und so starten sie eigentlich mit ihrem Auftrag, den sie hatten. Und dann gab es zwischen diesen beiden einen Streit, weil sie sich nicht einig waren. Kennen wir auch, oder? Also sie waren sich nicht einig, wen nehmen sie auf die Missionsreise mit. Barnabas, dessen Name ja bedeutet, einer, der anderen Mut macht. Der war der Mentor, würde man heute sagen, vom Johannes Markus, und der wollte ihn wieder mitnehmen. Paulus war dagegen. Und dann haben sie, wie wir das erwarten würden, keine gemeinsame Lösung gefunden. Also hier steht nicht, dass sie eine Gebetsrunde auf einberufen hatte, hier steht nicht, dass ein Prophet kam, sondern die haben sich einfach getrennt. Und das steht auch so im Wort Gottes. Also Barnabas ist mit Markus mitgegangen und Paulus nahm Silas mit. Und wir können vermuten, dass auch der Barnabas auf seiner Missionsreise, obwohl wir nicht mehr so viel lesen in der Apostelgeschichte, mit seinem Kompagnon, mit dem Johannes Markus, nämlich später kann man lesen, dass man ihn wieder für die Missionsarbeit eingesetzt hat und auch Paulus erwähnt diesen Johannes Markus später wieder in seinen Briefen und anerkennt, wie wertvoll er ist. Wir lesen in 2. Timotheus 4,11. Bring, wenn du kommst, Markus mit, er wäre mir bei dem Dienst, den ich hier zu erfüllen habe, eine große Hilfe. Das klingt wieder ganz anders, oder? Der Paulus hat gedacht, Johannes Markus ist ein Feigling, den nehme ich nicht mit, der geht eh bei der nächsten Schwierigkeit wieder nach Hause. Und hier sehen wir, der hat sich bewährt auf der zweiten Missionsreise mit Barnabas und war sehr nützlich. Aber im Moment, wo wir die Bibelabschnitte, den wir gelesen haben, in diesem Moment gab es Streit. Und ich finde es wertvoll, dass das in der Bibel so steht. Also Lukas versteckt es nicht. Er tut nicht so, als ob es in der Gemeinde nicht mal krachen könnte. Wenn wir die Geschichte von Jesus lesen und mit seinen Jüngern und was wir in der Apostelgeschichte lesen und auch in den Briefen von Paulus, zeigt man, es gab in der Gemeinde Konflikte. Konflikte gibt es auch in jeder Familie, so auch in der Gemeinde. Jesus hat sich mit seinen Jüngern geschritten und in unseren Familien ist es ja auch so. Oder ist bei euch immer heile Welt. Die Frage, die sich mir dann gestellt hat, ich möchte euch ja nicht frustriert nach Hause lassen. Also ich möchte auch nicht ausrufen, nach dem Gottesdienst streiten wir alle miteinander. Wer mich kennt, weiß, dass ich alles mag, nur keine Konflikte in der Gemeinde. So, ich bin ja so ein Harmoniesüchtiger, da muss alles gut sein. Aber die Frage ist, was machen wir, damit ein Konflikt unseren Glauben stärkt? Und wenn wir ganz ehrlich sind, wenn wir Konflikte in der Familie hatten oder auch in der Gemeinde, dann ziehen wir doch was Gutes heraus und können was für uns lernen. Der erste Gedanke ist der Gedanke vom Liegestuhl. Den ersten Fehler, den man machen kann, wenn es einen Konflikt gibt, hat mit dem Liegestuhl zu tun. Liegestuhl bedeutet, ich gehe Konflikten aus dem Weg. Dass man sich gemütlich einrichtet, man alles vermeidet, was Stress macht, man beobachtet alles und verlangt, dass alles für uns stimmt. Wenn du das tust, hast du schon große Fehler gemacht, weil Gottes Ziel von der Gemeinde ist dann nicht, dass wir so eine geistliche Wohlfühloase sind. Alles muss für mich passen. Gemeinde muss ein Wellnessort sein. Also wenn du im Liegestuhl hängst, wirst du wenig Konflikte haben. Aber Gemeinde ist ja nicht dazu da, dass sie in erster Linie mir gefällt, sondern Gemeinde muss doch Gott gefallen. Sind wir uns da einig? Ansonsten haben wir einen Konflikt miteinander. Und in allererster Linie hat Gott auch einen Auftrag bekommen. Denn am Ende von seiner Lebenszeit, bevor er in den Himmel auffuhr, hat ja Jesus zu den Jüngern nicht gesagt, hier, ihr seid eine tolle Gruppe, ihr seid so lässig drauf, macht es euch mal schön gemütlich, ich komme bald wieder und dann sind wir alle miteinander im Himmel und feiern miteinander. Was hat er gemacht? Er hat ihnen einen Auftrag gegeben. Bekannt unter dem Stichwort Missionsauftrag. Seine Botschaft an die Jünger war, dass sie einen Auftrag haben, dass sie alle Menschen mit der Botschaft des Evangeliums erreichen sollen. Und dieser Auftrag widerspricht dem Liegestuhl sehr. Und das gefällt mir auch am Paulus und am Barnabas. Keiner hat von ihnen gesagt, wenn du Markus nicht mitnehmen willst, dann warte ich, bis du deine Meinung geändert hast. Sondern sie haben sich aufgemacht und haben das Evangelium verkündigt. Und als die Menschen zum Paulus kamen, haben gesagt, da gibt es welche, die verkündigen Jesus, aber ganz anders wie du, hat er gesagt, ist doch super, Hauptsache Christus wird verkündigt. Das Evangelium bekommt Füße. Beide sind auf die Missionsreise gegangen. Und für Paulus war das Wichtigste, dass Jesus bekannt gemacht wird. Und nun stehen wir aber in der Gemeinde manchmal vor dem Dilemma, dass wir viele Konflikte haben, die unwichtig sind. Das ist doch nicht so entscheidend, wie laut die Musik ist. Also wenn dir die Musik zu laut ist, hier gibt es Orte im Saal, wo sie nicht so laut ist. Wenn sie dir zu leise ist, dann sitze in ein Eck, wo es laut ist. Oder welche Kleider man auf der Bühne zu tragen hat. Ich bin sehr dafür, dass man ordentlich gekleidet ist. Jeder hat eine Meinung dazu. Aber das sind Konflikte, die es nicht wert sind, dass wir viel Energie dafür verlieren. Auch haben alle eine Meinung, wie sich der Pastor kleiden sollte. Wenn du heute mit meiner Kleidung zufrieden bist, dann bin ich auch zufrieden. Wenn nicht, bitte ich dich einfach großzügig zu mir zu sein. Wenn wir in diesen Punkten verschiedene Meinungen haben, ist es okay, solange die Botschaft von Jesus verbreitet wird. Und wenn jemand auf eine Art evangelisiert, die nicht mir gefällt, die ich schwierig finde, ist doch kein Problem. Hauptsache, das Evangelium wird verkündigt. Der Liegestuhl ist eine große Gefahr, denn wenn wir nichts machen, landen wir automatisch darauf. Und der Liegestuhl funktioniert ja auch so. Da gibt es Veranstaltungen in der Gemeinde. Dann sagt man, der Flyer ist viel zu modern oder zu unmodern. Der Titel ist mir zu komisch. Und man ist kritisch gegenüber allen Veranstaltungen, die es in der Gemeinde gibt. Zum Beispiel Männerabend, Männerfrühstück, Frauenfrühstück, Ladies Night, Body, Soul and Spirit und vieles mehr. Im Liegestuhl bist du der beste Kritiker. Du siehst alles, was dir nicht passt. Aber deine Meinung wird niemand zu Jesus führen. Das ist der Punkt. Du kannst die Veranstaltung, die Gemeinde auch als Chance sehen, auch die Gottesdienste, um die Botschaft von Jesus weiterzugeben. Wenn du das machst, betest du für deine Freunde. Wen könnte ich einladen? Wer in meinem Umfeld kennt Gott nicht? Wenn du so handelst, machst du wirklich einen Unterschied. Und deshalb brauchen wir Gemeinde, die uns immer wieder daran erinnert, welchen Auftrag wir haben. Wenn wir es uns im Liegestuhl gemütlich gemacht haben, brauchen wir jemanden, der uns daran erinnert, welchen Auftrag wir haben. Die Frage ist auch heute Morgen, wie fest habe ich den Liegestuhl angenommen? Muss denn für mich alles passen? Oder frage ich auch mal, was möchtest du, Gott, dass ich tue? Zweiter Gedanke. Wie löst die Bibel Konflikte oder wie können wir aus dem Beispiel von Paulus und Barnabas sehen, wie man Konflikte auch lösen kann? Was machen wir, wenn wir im Auftrag leben und es gibt einen Konflikt und der ist scheinbar nicht lösbar für diese Dinge? Und hier kann man wieder von Paulus und Barnabas lernen. Sie sprachen über ihre Probleme. Sie haben den Frust nicht einfach unter den Teppich gekehrt, sondern man hat darüber gesprochen. Und da geht es ja um die Sache und nicht so sehr um die Personen alleine. Was machst du, wenn du gefrustet bist, wenn du einen Konflikt hast? Sprichst du drüber? Alle, die bei uns mal im Ehekurs waren oder im Ehevorbereitungskurs, die wissen, da gibt es den Igel und das Nashorn. Das Nashorn rennt drauf zu, tut alles umstoßen, was ihm in den Weg steht in Konflikten und der Igel igelt sich ein. Und da geht es jetzt nicht um eine Wertung, was besser und gut ist. Aber dass wir das verstehen. Aber Konflikte kann ich nur lösen, wenn man mit Menschen spricht. Paulus und Barnabas haben den Konflikt nicht versteckt. Und auch die Botschaft vom Evangelium zeigt uns, wie man mit Konflikten umgehen sollte. Und Jesus hat den großen Konflikt mit uns, nämlich unsere Schuld und Sünde, waren auch Konflikte. Und Jesus hat nicht so getan, als wäre das kein Problem, sondern er hat sein Problem, er hat unser Problem zu seinem Problem gemacht. Er ging ans Kreuz und hat die Schuld auf sich genommen. Er hat wegen uns gelitten und ist mitten durch den Konflikt gegangen. Und daraus ist ja etwas entstanden, wofür wir sehr dankbar sein können, nämlich, dass wir von Jesus Vergebung bekommen. Und dass wir wieder in Gemeinschaft mit ihm leben dürfen. Und ich glaube, es geht doch heute Morgen auch darum, dass wir verstehen, wir sind doch auch fehlerhaft. Und Sünde muss ja nicht vergraben werden, sondern sie muss vergeben werden. Ein großer Unterschied in den zwei Begriffen. Vergraben bedeutet, das Problem ist immer noch da. Und was passiert, wenn ich zu viele Sünden verstecke? Da staut sich was an. Plötzlich wird eine Frage gestellt und dann eskaliert die Situation. Oder es explodiert sogar oder implodiert in dir. Die Frage ist doch, wie gehe ich damit um, wenn ich bei jemandem sehe, den ich ansprechen sollte? Wie machen wir das? Jesus sagt Folgendes: Wenn dein Bruder sündigt, dann geh zu ihm und stell ihn unter vier Augen zur Rede. Hör da auf dich, so hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Also hier fordert uns Wort Gottes auf, geh hin und rede mit der Person. Manchmal kommen ja auch zu mir Leute und sagen, hast du schon gehört, Thomas? Diese Person hat das und das gemacht. Meine Frage ist dann immer, hast du die Person darauf angesprochen? Und in vielen Fällen ist die Antwort dann nein. Aber Jesus sagt uns hier, wir sollen auf die Person zugehen und sie darauf ansprechen. Negatives Reden und Lästern haben in der Gemeinde keinen Platz. Sondern, dass wir aufeinander zugehen und auf die Dinge ansprechen und die Probleme anpacken. Und wenn jemand zu dir kommt und dich anspricht, dann bedank dich doch dafür. Unsere Reaktion ist ja meistens so, dass wir uns rechtfertigen. Also jemand kommt zu dir und sagt, hey Thomas, du hast das und das nicht gemacht. Und dann sind wir gleich im Rechtfertigungsmodus, statt dankbar zu sein, dass uns jemand darauf aufmerksam gemacht hat, auf eine Situation. Also wir dürfen es auch zulassen, wenn uns andere uns ansprechen. Ich weiß noch gut, früher war ja schräg gegenüber von uns ein Fitnessstudio, das habe ich ab und zu auch besucht. Und da darf man so gewisse Übungen machen. Und da ich ja nicht der Gelenkigste bin, könnt ihr euch das sicher vorstellen, dass die Trainer dann zu dir kamen und sagen, hey Thomas, das ist aber nicht so ganz richtig, wie du die Übung machst, das sollte man anders machen. Dann sollte man doch dafür dankbar sein und nicht sagen, aber so wie ich es mache, ist doch richtig. Aber es darf doch in unserer Gemeinde eine Kultur sein und unser Anspruch sein, dass wir einander anspornen, das zu tun, was Gott gefällt. Paulus schreibt im Kolosserbrief, dann ist unwichtig, ob einer Grieche oder Jude ist, beschnitten oder unbeschnitten, ob jemand aus einem anderen Kulturkreis oder aus einem Nomadenvolk stammt, ob er ein Sklave oder Herr ist, wichtig ist einzig und allein der in Christus, der in allen lebt. Dritter Gedanke zu diesem Bibelabschnitt. Es gibt in der Gemeinde verschiedene Meinungen. Jesus lebt in der Gemeinde, wo Menschen eine andere Meinung haben als du selber. Also wenn wir über Dinge sprechen, auch die uns in der Gemeinde stören, dann sollten wir uns immer so verhalten, dass wir uns bewusst sind, wir stehen alle auf der gleichen Seite. In der Gemeinde darf ich mich auch verletzlich zeigen. Wir müssen uns nicht besser darstellen, als wir eigentlich sind. Jesus ist mittendrin auch in Meinungsverschiedenheiten. Und in der Gemeinde die Einheit zu bewahren, meint nicht, dass wir einen Konflikt unter den Teppich kehren, sondern dass wir auf der gleichen Seite stehen. Was ist denn meine Motivation? Warum will ich was verändert haben? Und dass wir verstehen, wir sind miteinander für das gleiche Ziel unterwegs. Dass wir den gleichen Jesus haben, der in uns lebt und wir alle mit dem gleichen Ziel unterwegs sind. Was bedeutet das ganz praktisch? Also wenn du ein Gerücht über jemanden hörst, dann sprich doch die Person direkt an, damit wieder Vertrauen hergestellt wird. Unterstellen wir einander nicht doch schlechte Motive? Und vergib doch großzügig, auch wenn die andere Person es nicht verdient hat. Denn Jesus hat uns ja auch so vergeben. Vierter Gedanke dazu. Was wir nicht brauchen in der Gemeinde, ist eine Kultur der Fehlersuche. Es ist nicht unsere Aufgabe, mit der Kamera unterwegs zu sein und zu sehen, wer alles falsch gemacht hat. Ich sehe, dass du während der Anbetung geschlafen hast. Ich mache noch ein Bild und nachher schauen wir es gemeinsam an. Und ich als Pastor hätte ja noch den Vorteil, dass ich es am nächsten Sonntag hier beamen könnte. Es ist nicht unsere Aufgabe, Fehler bei den anderen zu suchen. Und Jesus gibt uns da einen wertvollen Ratschlag, und den gibt er uns heute Morgen auch und sagt Folgendes in Matthäus 7, 3 bis 5. Warum siehst du jeden kleinen Splitter im Auge deines Mitmenschen, aber den Balken in deinem Auge bemerkst du nicht? Wie kannst du zu ihm sagen, komm her, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen, und dabei hast du Balken, selbst einen Balken im Auge, du Heuchler. Entferne zuerst den Balken aus deinem Auge, dann kannst du klar sehen und auch den Splitter aus dem Auge deines Mitmenschen zu ziehen. Also ich freute immer, dass ich die Bibel zitieren kann bei meinen Predigten, weil Jesus drückt es immer so klar aus, um was es geht. Der sagt nicht, wenn du vielleicht viel Freude hast und wenn es dir auch möglich ist und wenn es dir überhaupt keine Mühe macht, vielleicht solltest du auch mal deinen Balken in deinem Leben angucken und nicht so sehr den Splitter bei deinem Nachbarn. Sondern die Bibel sagt, wenn du das machst, bist du ein Heuchler. Das würde ich mir von hier oben nie getrauen, zu jemandem zu sagen, dass er ein Heuchler ist. Ist ja auch nicht meine Aufgabe, das zu titulieren. Oder dass man mir sagt, ich bin ein Heuchler. Und der Splitter im Auge des Mitmenschen ist ja so wie ein bisschen so ein Kameraleihstein. Den eigenen Balken zu sehen, ist der Spiegel. Und darum ist es unsere Aufgabe, dass wir den Spiegel hervorholen. Und der Spiegel sind die anderen Menschen. Wenn du wissen willst, ob du noch einen Balken in deinem Leben hast, oder wenn du ihn sehen willst, dann frag doch mal deine Kleingruppe. Ich weiß nicht, ob ihr die Frage schon mal gestellt habt, eure Kleingruppenleute, euren Geschwistern, habe ich noch einen Balken im Gesicht, den ich nicht sehe? Noch herausfordernder wirst, wenn du diese Frage einem deiner besten Freunde stellst oder deiner Ehefrau, weil die kennen deine Balken. Es sei denn, ihr seid perfekt. Die sehen es genau und können dich darauf ansprechen. Und ich glaube, es ist ein gutes Rezept, das uns Jesus hier gibt. Ich möchte zum Schluss kommen. Ich weiß, ich fordere euch heute Morgen sehr heraus. Wisst ihr, es ist so einfach, so Predigen zu halten, wie der Heilige Geist wirkt und wie wir im Heiligen Geist baden können. Da fühlen sich alle hinterher ganz prima. Aber ich liebe Predigen, die mich selber herausfordern. Wo ich selber sagen muss, oh, lieber Heiland, da gibt es noch ganz viel Luft nach oben. Wer in einer Gemeinde lebt, Gemeindemitglied ist, der muss damit leben können, dass es unordentliche, kleinmütige und Schwache gibt. Der darf auch lernen, dass es die perfekte Gemeinde nicht gibt. Das wird erst im Himmel so sein, wenn wir vollendet sind. Also ich möchte euch jetzt nicht vertrösten auf den Himmel, aber das ist eine Tatsache. Und so brauchen wir einander, um im Glauben stark zu werden. Und wir brauchen solche Momente, bei denen wir bildlich gesprochen ganz offen und demütig dastehen, um zu zeigen, wie es bei uns aussieht. Dazu braucht man Mut, Demut, und sicher auch gute Freunde. Ich hoffe, ich habe euch heute Morgen nicht überfordert. Aber es ist mir so ein Anliegen, dass wir gemeinschaftlich als Gemeinde unterwegs sind, dass wir einander anspornen, so zu leben, wie Gott es gefällt, dass wir unseren Auftrag als Gemeinde sehen, dass Menschen, jetzt bin ich wieder bei der Vision der Gemeinde, Gott kennenlerne, Freiheit erlebe, ihre Berufung entdecke und einen Unterschied machen. Das ist unser Ziel, für das sind wir unterwegs. Und dass wir Konflikte, die es in der Gemeinde gibt, dass wir denen nicht unter den Teppich kehren, sondern dass wir sie ansprechen. in einer guten Atmosphäre, in einer guten Art. Und dass ich es zulasse, dass über gewisse Dinge Menschen anderer Meinung sind wie ich. Aber im Hauptauftrag, dass Menschen Jesus brauchen, da dürfen wir alle zusammen unterwegs sein. Wir können darüber sprechen, ob man am Sonntagmorgen 5 oder 6 Chorlieder singen soll in der Anbetungszeit. Weil ich komme aus einer Zeit, da hat man ganz viel Energie verwendet über Haarlängen, welche Kleidung man anziehen darf. Aber das rettet keinen Menschen. Was die Welt braucht, ist Christus. Und Christus lebt in uns. Und Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und ich sage es jetzt im Konjunktiv. Falls du heute Morgen entdeckt hast, eigentlich sollte ich mich auch mal aus dem Liegestuhl aufmachen. Weil ich kann jetzt schlecht einen Aufruf machen, wer sitzt noch im Liegestuhl. Das wäre völlig unangebracht an der Stelle. Aber ich möchte euch wirklich bitten, dass ihr das in eurem Herzen bewegt, was der Heilige Geist euch heute Morgen gezeigt hat. Und nicht zu denken, ja, das trifft auf den, auf jenen und auf wen auch immer so, sondern was ist da mein Teil in dieser Sache? Und dass wir auch keine Angst haben, wenn Leute anderer Meinung sind oder es mal einen Konflikt in der Gemeinde gibt. Wichtig ist, wie kommen wir da stark heraus, wie wird da unser Glaube gefördert, wo werde ich da geschliffen, wo werde ich in dem Punkt auch Jesus ähnlicher. Weil wir beten immer so ganz fromm, Heiland, mach mich dir ähnlicher. Und da benutzt Gott auch Menschen dazu, dass das passieren kann. So, ich möchte euch bitten, dass ihr aufsteht, dass wir zusammen noch am Schluss beten. Herr Jesus, ich bin heute Morgen so dankbar, dass du perfekt bist, dass du eine perfekte Erlösung für uns vollbracht hast, dass du der Erlöser bist, dass du der Heiler bist, dass du der Starke, der Mächtige, großartige Gott bist. Danke, dass wir dich ehren und loben dürfen. Und ich danke dir, Jesus, dass du uns hilfst, dass wir nicht den Splitter bei anderen Menschen sehen und den Balken bei uns nicht wahrnehmen. Herr, ich möchte dich bitten, dass wir als Gemeinde aktiv für dich unterwegs sind. Herr, dass wir bereit sind, dort, wo wir leben, dass wir ein Licht, ein Salz und ein Zeugnis sind, dass die Hoffnung, die du in uns hineingesetzt hast, nämlich Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit, dass man das in unserer aller Leben sieht. Und Herr, dort, wo wir Dinge sehen, die der Veränderung auch bei uns brauche, Herr, dass wir Hand anpacken, dass wir anpacken und Dinge zum Gute verändern. Ich danke dir, dass wir eine Gemeinde sind, dass wir eine Gemeinde haben dürfen und danke, dass du deine Gemeinde liebst und weil du Gemeinde liebst, möchte ich sie auch lieben, die Menschen, die in der Gemeinde sind. Danke, dass du uns da hilfst und uns begegnest. Herr, wir bitten dich auch, Herr, wenn wir jetzt noch zusammen in Abschlusslied singen, wenn wir das Opfer einlegen, wenn wir nachher Gemeinschaft haben. Herr, danke, dass du die Gespräche lenkst und leitest. Und Herr, ich danke dir, dass du Gedanken des Friedens und der Liebe mit uns hast. Und Herr, du willst uns dir ähnlicher machen. Das ist heute Morgen mein Gebet. Hilf mir, hilf uns, dass wir dir ähnlicher werden. Danke für deine Gnade und für deinen Segen. Ich danke dir für deine Liebe und deine Kraft und für deine Stärke. Amen. Okay, wir wollen am Schluss auch noch ein Lied, ihr dürft gerade stehen bleiben, noch einen Chorus singen, einen Abschluss.